Vom Heft Nummer 7, die Propheten. Heute die Lektion Nummer 5, Hosea und Micha, die Strafe auf Israel naht. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin. Ich, der Herr. Hosea 2, 21 und folgender. Ja, das Buch Hosea. Lass uns mal heute diese zwei Propheten betrachten, Hosea und Micha. Und wenn ich das Wort Hosea höre, dann erinnere ich mich an meiner Jugend und noch vor ein oder zwei Jahren, als ich diese Hefte hier geschrieben habe, hatte ich da noch meine Probleme mit dem Prophet Hosea. Ich sage Probleme im Sinne von, weil der Prophet Hosea hat Gott ihm befohlen, eine ehebrecherische Frau zu heiraten, eine Ehebrecherin oder so. Und das war für mich sehr problematisch, das zu verstehen, weil ja Gott den Ehebruch verboten hatte oder hat, sowieso hatte, nicht hatte, sondern hat. Das heißt, das hat sich nicht geändert. Die Gebote Gottes haben sich nicht geändert und deswegen ist es hier problematisch zu denken, ja, wieso befiehlt Gott Hosea etwas zu tun, was er selbst verboten hatte. Und dann kommen Leute und sagen, ja, aber Gott darf doch seine eigenen Gebote brechen und so weiter. Aber das ist ja nicht der Fall. Deswegen werden wir das heute betrachten, das zu verstehen. Ich habe ja diese ganzen Bücher hier mehrmals durchgelesen, als ich diese Hefte geschrieben habe, um das zu verstehen, was war wirklich der Fall. Ich schreibe immer am Anfang dieser Lektionen, die über den Propheten, dass man hier auf Seite 5 diese Tabelle schaut, weil es ist ja immer wichtig, dass wir diese Zusammenhänge verstehen. Wenn wir verstehen, wann ein Prophet gearbeitet hat, verstehen wir dann auch meistens hilft uns das zu verstehen, seine Botschaft. Weil die Botschaft der Propheten, wie zum Beispiel Prophet Micha, ist ja total verbunden mit der Zeit, wo er gelebt hat. Verbunden im Sinne von, ja, weil es ja kurz oder ein paar Jahre bevor Samaria gefallen ist. Und hier Hosea auch. Hosea hat auch ja gegen Israel prophezeit. Und deswegen, wenn wir sehen, die haben ja ein paar Jahre vor dem Fall von Samaria gepredigt, dann hat es ja total damit zu tun. Das heißt, die haben gewarnt, die haben dem Volk zur Buße gerufen und ja, aber das hat nichts geholfen. Man weiß ja, weil Samaria gefallen ist. Das ist ja ein Zeichen, dass das Volk sich nicht bekehrt hat. Deswegen auch die Überschrift, Hosea und Micha, die Strafe auf Israel naht. Deswegen diese Überschrift, weil darum geht es bei diesen zwei Propheten. Hosea hat ungefähr zur gleichen Zeit wie Amos, Jesaja und Micha gepredigt. Es gab ja zu dieser Zeit mehrere Propheten, die gearbeitet haben, die gepredigt haben. Ja, weil es war eine sehr, wie kann man sagen, spannende Zeit. Wie kann man sagen, die Spannung hing in der Luft, sozusagen, wie man so sagt. Weil, ja, die Propheten, die hatten ja diese Offenbarung bekommen, dass Israel, falls sie sich nicht bekehren würden, zerstört würde. Aber das Volk hatte das nicht kapiert. Und deswegen hat Gott ja mehrere Propheten gleichzeitig geschickt, um das zu zeigen. Und interessant, dass auch in dieser Zeit dem Volk ja ungefähr gut ging. Die hatten ja einen, ich sag mal so, mittelmäßigen Wohlstand. Und das war dann auch immer das Problem. Die haben gedacht, ja, okay, uns geht's ja nicht so schlecht und so. Warum sollen wir Gott rufen, wenn es uns nicht so schlecht ist? Ja, weil interessanterweise denken viele, ja, wenn es uns gut geht, ist es ja ein Beweis, dass wir Gott gefallen. So denken viele, die denken, ja, ich habe doch einen guten Job, ich habe ein Haus, ein Auto, das ist ein Beweis, dass Gott Gefallen an mir hat und so. Und oft ist das nicht so. Es gibt ja viele Reichen, die ja Gott nicht haben. Und Jesus hat sogar gesagt, dass es ja schwerer, ein Reich im Reich des Reich Gottes einzugehen, als ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen und so weiter. Ne? Das heißt, Reichtum ist ja kein Beweis für Errettung und so. Aber viele denken so und dachten so damals auch. Seine Generation war die letzte vor der Gefangenschaft vom Nordreich Israel. Ja, immer wenn ich Israel benutze, das Wort Israel, meine ich hier das Nordreich. Hatte ich schon am Anfang dieses Heftes stark betont. Aber einfach, damit ihr das nicht vergisst. Ne? Israel bedeutet ja in diesem Fall, in diesem Umfeld hier immer das nördliche Reich, nördliche Teil. Das war diese Zeit, ne, wo das Reich geteilt war, Südreich und Nordreich. Und man weiß, heute wissen wir, dass ja im Jahr 721 Samaria, die Stadt Samaria gefallen ist zu den Assyrern. Und ne, vor dieser Zeit, die Jahrzehnte vor dieser Zeit, die waren, da hat Gott viele Propheten geschickt. Lass mal sehen. Ich lese mal hier Hosea 4, 1 und 2. Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Hosea 4, 1 und folgende. Eine ganz klare Botschaft. Diese zwei Verse, die fassen total zusammen, was da los war zu dieser Zeit. Die Besonderheit, das, was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, das mit Hosea, dass Gott ihm befohlen hat, ne, diese hurerische Frau zu heiraten. Und deswegen diese ersten drei Kapitel beschreiben Hoseas Leben, Ehebruch seiner Frau. Und ich habe das so verstanden, ich erkläre das hier, wie ich das verstanden habe. Das, was hier steht, ne? Hosea sollte eine hurerische Frau heiraten, die hemmungslos mit jedem ins Bett stieg, Nymphomanin. Das habe ich nirgendwo gelesen, das habe ich, ich sag mal so, mir selbst zusammengebastelt, um das zu verstehen und versuchen, das zu verstehen, dass Gott ihm gesagt hat, heile eine hurerische Frau. Auch weil es ja Hinweise im Text gibt, dass seine Frau am Anfang, direkt nachdem sie heirateten, nicht eine Hure war, ihm nicht betrogen hat am Anfang. Ich werde gleich zeigen, welche diese Hinweise sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er eine Frau geheiratet hat, die am Anfang ihm treu war, nur später ihm betrogen hat. Aber irgendwoher wusste Hosea, dass diese Frau ihm später betrügen würde. Entweder hat er jetzt eine Offenbarung von Gott, dass Gott ihm gezeigt hat, diese Frau wird dich betrügen und so später, oder er hat es irgendwie erkannt von der Art und Weise, wie sie sich verhalten hat oder so. Und ich weiß es nicht, aber da steht es so. Gott hat Hosea befohlen, heire eine hurerische Frau. Und deswegen interpretiere ich das so, dass diese Frau da ein Problem hatte, was sich später gezeigt hat, dass sie eine Nymphomanin war. Das heißt, das ist so eine Krankheit, was viele Menschen haben, Männer und Frauen, die sich nicht in Zaum halten können, die mit jedem ins Bett steigen, weil sie bestimmte Probleme haben, sei es jetzt psychologischer Natur oder hormonelle Natur, das übersteigt meine Kenntnis. Aber es gibt Leute, die da so ein Problem haben. Warum hat Gott ihm das befohlen? Ja, es war ein prophetisches Zeichen, weil ja diese Hemmungslosigkeit, das heißt, die konnte sich nicht in Zaum halten, die hatte ja viel Lust, sowas zu machen und hat sich nicht zurückgehalten. Und ganz, ich sag mal so, später, Jahre später, ist sie wirklich im Bordell gelandet. Und es ging ihr sehr, sehr schlecht dann später, weil ja, sowas, ne, sowas geht ja nicht schadenlos über einen Mensch vorbei. Wenn jemand dieses Problem hat, ne, vertieft sich so ein Mensch immer weiter in Sünde und macht sich selbst kaputt. Das ist so eine Art, das ist eine regelrecht eine Sucht, nur jetzt nicht eine Sucht nach Marihuana oder Zigaretten oder Alkohol, sondern ne, eine andere Art von Sucht, aber es ist auch eine Sucht. Und jede Sucht, die macht den Menschen, die zerstört den Menschen seelisch und körperlich. Und auch so eine Sucht zerstört einen Mensch. Aber okay, das war ein prophetisches Zeichen, dass Israel jede Hemmung gegen den Götzendienst verloren hatte. Ja, dass der Götzendienst einladend war für Israel, weil ja die Kanaaniter, die lebten noch teilweise unter den Israeliten und oder neben sie, ja, Nachbarländer, aber teilweise auch im Land. Und das war eine große Versuchung für die Israeliten, weil ja Gott, ne, der unser Gott, der ist unsichtbar. Und die Kanaaniten, die hatten doch diese Götter, diesen Baal und diesen anderen Göttern, Astarte und wie die hießen, die Fruchtbarkeitskulte waren und so weiter. Und das war eine große Versuchung für die Israeliten, aber die müssten sich zurückhalten. Das hat die Gott befohlen. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Aber die haben das nicht gemacht. Das heißt, die hatten ja jede Hemmung gegen den Götzendienst verloren. Und dies offenbart das Herz Gottes. Das heißt, Hosea, seine Frau hat ihm betrogen, später, nachdem sie verheiratet waren, und er war bereit, sie wieder zurückzuholen vom Bordell, ne? Sogar ja für sie bezahlt, dass die Betreiber vom Bordell sie ja freigelassen haben, die Zuhälter und so. Und das ist ja ein Zeichen, wie Gott ist, dass Gott ja bereit ist, ja sein Volk zurückzuholen, ne? Das heißt, er wäre bereit, falls das Volk sich ne, bekehren möchte, aber das Volk wollte sich nicht bekehren. Interessant hier, der Vers 2, als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm, geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Hosea 1,2. Und dann sieht man das ja am Anfang, Gott das gesagt hat, dass Gott hatte dieses Gebot gegeben, bevor sie ihm, seine Frau ihn betrogen hat. Seine Frau bekam drei Kinder und diese Information wird uns helfen, das zu verstehen. Das erste Kind hieß Jisrael, und interessant, wie es ja im Vers 3 steht, seine Frau gebar ihm einen Sohn. Gebar ihm einen Sohn. Dieses ihm ist sehr, kann man sagen, lässt uns vieles vermuten. Das heißt, dass dieser Sohn wirklich ein Sohn von Hosea war. Und deswegen auch diese Vermutung, dass sie ja ganz am Anfang ihn nicht betrogen hat. Aber dann wurde sie schwanger und eine Tochter gebar. Ja, dann sieht man schon, dass es der Ton ja ganz anders ist. Da steht nicht, sie hat ihm eine Tochter geboren. Ne? Nein, es steht, sie wurde schwanger, ne? Und eine Tochter gebar. Und auch der Name, was man ihr gab, Loruchama, sie findet kein Erbarmen. Ne? Das heißt, weil der erste Sohn hieß Jisrael, ganz normaler Name. Aber die zweite, das zweite Kind, die Tochter und die lass mal sehen. Und das dritte Kind, der zweite Sohn, das gleiche. Steht wieder, sie wurde schwanger. Ne? Steht nicht, sie gebar ihm einen Sohn, sondern sie wurde schwanger und sein Name Lo-Ami, das heißt nicht mein Volk. Und so merkt man, dass ja der erste Sohn, zwischen den Zeilen liest man das, dass der erste Sohn wahrscheinlich sein leiblicher Sohn war, dass sie ihm nicht zu dieser Zeit betrogen hat, aber dann angefangen hat, ihn zu betrügen und zwei Kinder, schwanger wurde von zwei Kindern, die nicht von Hosea waren. Seine Frau fiel tief. Hosea erkaufte seine Frau zurück aus dem Bordell wie eine Sklavin. Ne, weil klar, weil Frauen, die jetzt beim Bordell arbeiten, die haben ihre Zuhälter und die darauf zu holen, das war schon damals so und heute ist es weiter so. Wer sowas tun will, der muss das bezahlen, weil sie ja quasi da einen Vertrag haben sozusagen. Und dieser Vertrag, um diesen Vertrag zu kündigen, dann muss da eine Strafe bezahlt werden. Und damals war das auch schon so. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge um ein Homer und ein Lettich Gerste, Hosea 3,2. Aber was hat dann Gott gesagt, dass sie keine intime Beziehung mehr haben sollte? Ja, weil sie jetzt hier mit so vielen Männern hier getrieben hatte. Deswegen hat Gott Hosea gesagt, dass trotz der Tatsache, dass er sie jetzt erkauft hatte, aber dass er ja keinen Kontakt mehr, körperlichen Kontakt mit ihr haben sollte. Aber das ist auch ein prophetischer Zeichen. Dies ist prophetisch und erklärt den Plan Gottes, Israel eine lange Zeit führerlos und ohne richtigen Gottesdienst zu belassen. Das heißt, dass Hosea hat seine Frau zurückgekauft, aber hatte keinen Kontakt mehr mit ihr. Und genau das Gleiche ist auch mit Israel. Nicht mit dem nördlichen Land, sondern mit dem ganzen Volk Israel geschehen. Gott hat sein Volk zurückgeholt aus dem Exil, das heißt aus der Gefangenschaft. Aber in diesen 400 Jahre hat Gott nicht mehr geredet. 400 Jahre nach Maleachi und vor Johannes der Täufer. In dieser Zeit hat Gott nicht mehr geredet. Er hat keinen Prophet mehr geschickt. Das ist ja eine Erfüllung von diesen prophetischen Zeichen. Und diese Zeit, diese 400 Jahre, die nennen wir die zwischentestamentliche Zeit. Oder manchmal wird es auch genannt Zeit der prophetischen Stille. Deswegen, weil in diese 400 Jahre hat Gott durch Propheten nicht geredet. Das heißt ja, Gott ja quasi keinen Kontakt hatte mit seinem Volk im übertragenen Sinn. So wie jetzt Hosea keinen Kontakt mit seiner Frau mehr hatte. Lass mal sehen. Damit wollte Gott sehen, ob sein Volk die Götzen wirklich lassen würde, bis sie wieder vereint werden mit David, ihr König. Er steht prophetisch für Jesus. Hosea 3,5. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Hosea 3,5, ja, total prophetisches Wort, ja, messianisches Wort, weil ja dieses Wort am Ende der Tage, wir wissen, dass das sich bezieht ja auf, wenn der Messias kommen würde. Und dieser König David ist ja auch ein Wort, was ja auf Jesus zeigt in diesem Fall. Weil so wie ja Gott hat Hosea verboten, intime Beziehung mit seiner Frau zu haben, damit wollte, ich sag mal so, dass diese Frau beweist, dass sie jetzt treu ist, dass sie nicht mehr anderen Männern suchen wird. Und so ähnlich wollte Gott schauen, ob Israel in diesen 400 Jahren, diese prophetische Stille, ob Israel die Götzen der Kanaaniter suchen würde oder Gott treu bleiben in diese 400 Jahre. Hosea prophezeit, dass das Königreich Israel fallen sollte als Strafe für den Götzendienst. Die Kinder Israel, es sollte es aber weiterhin geben, sie stehen prophetisch für die Gemeinde. Das steht ja im nächsten Vers, Hosea 1,10. Und doch wird die Zahl der Kinder Israel werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden, Hosea 1,10. Das ist auch ein prophetisches Wort, was auf die Gemeinde zeigt, dass auf der Welt so viele Menschen an Jesus glauben, die man nicht zählen kann. Israel ist auch so ein Wort, was manchmal genutzt wird für die Gemeinde. So wie ich das sehe, ist ja, ich sag mal so, momentan die Gemeinde das neue Israel sozusagen. Das heißt, die Gemeinde hat momentan das Erbe Abrahams, momentan vor der Trübsal. Das heißt, in der Trübsal, da wird sich alles mal nochmal wenden und so, dass Gott ja mit dem Israel, mit dem leiblichen Israel wieder was machen wird. Aber momentan geht's um geistlichen Israel. Das geistliche Israel sind die Menschen, die glauben wie Abraham. Okay, richtige Buße und Umkehr. Warum sage ich richtige Buße und Umkehr? Ja, weil diese Verse hier, Hosea 14, 2 und folgende, laden uns ein, Buße näher zu definieren. Ich lese mal hier. Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinen Gott. Denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sprech, vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen. Denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Hosea 14, 2 und folgende. Ich habe hier 7 Punkte notiert, die in diese Verse hier uns zeigen, was Buße ist. Weil Buße ist auch so ein missbrauchtes Wort bis heute. Ne? Bis heute, wenn man ja das Wort Buße im Mund nimmt, verstehen viele sowas wie, ja, du musst ja ein bisschen traurig werden, du musst ja ein bisschen den Kopf hängen lassen oder so. Aber hier definiert der Prophet Hosea 7 Punkte, die uns zeigen, dass Buße viel mehr ist, als nur da ein bisschen so sich demütig hinstellen und ein bisschen traurig auf den Boden gucken, sondern es geht um mehr. Punkt Nummer 1, sich zu Gott wenden. Sich zu Gott wenden. Die Sünde zu erkennen, na, okay, ist der Anfang der Buße, aber es genügt nicht zu sagen, ja, ich bin ein Sünder, sondern wirklich Versöhnung mit Gott suchen. Punkt Nummer 2, die eigene Sünde ehrlich erkennen. Und nicht den Umständen oder anderen Menschen in die Schuhe schieben. Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, ich bin ein Sünder, aber schuld daran sind die anderen, die mich versucht haben und so. Oder ja, die Welt, wo ich lebe und so. Ne? Das heißt, Sünde wirklich erkennen, wirklich bereuen, wirklich in der Tiefe des Herzens merken, ich verdiene die Strafe. Punkt Nummer 3, Worte der Reue aussagen. Wirklich mit dem Mund sagen, ich bereue, ich will das nicht mehr tun, das ausdrücken in Worten. Punkt Nummer 4, um Vergebung bitten. Wenn, ja, um Vergebung bitten. Nicht nur hingehen und sagen, ja Gott, vergib mir alle meine Sünden, Amen. Aber wirklich, wenn wir erkannt haben, dass wir was Falsches getan haben, auch zu Gott gehen und sagen, Gott, vergib mir, dass ich das hier gemacht habe. Genau diese Handlung gemacht hat und so. Punkt Nummer 5, den Herrn anbeten und dienen. Ich denke, das ist ja verbunden mit dem Punkt Nummer 1, ne? Dem Herrn anbeten und dienen. Ja, wenn man sich zu Gott wendet, dann soll man ihn auch, ja, zum Gottesdienst gehen und Lieder singen, Anbetungslieder singen oder auch mit dem Mund sagen, ich bete Gott an oder mein Leben ist ein Opfer an Gott oder so. Punkt Nummer 6, andere mögliche Auswege für die Strafe aufgeben. Ja, weil das war der Fall, weil die Israeliten, die haben gedacht, ja, wir merken, Gott will uns bestrafen durch die Assyrer. Und was können wir dann tun? Wir besprechen mit den Ägyptern oder so. Wir schauen da ein bisschen vielleicht mit den Syrern oder mit den Ammonitern oder so. Wir machen da einen Bund und vielleicht leihen die uns ja ein paar Pferde und ein paar Soldaten und so. Das heißt, die haben gemerkt, Gott will uns strafen, aber vielleicht können wir hier einen Weg finden, um das zu umgehen, anstatt zu Gott gehen und sagen, Gott, vergib uns die Sünde, wir wollen uns mit dir versöhnen. Nein, die haben gedacht, wir müssen einen Weg finden, hier militärisch die Assyrer zu bekämpfen. Ne? Und das war ja, im Fall von Israel ja die hundertprozentige Dummheit, weil, wie wir studiert haben in den vorherigen Heften, hat Israel immer den Krieg gewonnen oder verloren, wenn sie gehorsam waren oder ungehorsam. Israel hat viele Kriege gewonnen, wenn sie ganz wenige Soldaten hatten, aber die haben gebetet. Und wenn sie ganz viele Soldaten haben und gesündigt haben, dann hatten sie den Segen nicht und haben den Krieg verloren. Das war immer so. Und deswegen, das wäre das hier eine Dummheit zu denken, ja, wir wollen uns nicht bekehren, wir wollen unsere Sünde nicht lassen. Was machen wir? Wir suchen Hilfe bei anderen Mächten, bei anderen Ländern. Wir suchen mehr Soldaten und so. Ne? Das offenbart die Unkenntnis von der Geschichte, von der eigenen Geschichte. Und Punkt Nummer 7, ausschließlich an Gott vertrauen. Ja, das sind so viele Punkte, die uns zeigen, dass Buße viel mehr ist, als hier nur traurig auf den Boden zu gucken. Wie auch ja auf Portugiesisch gibt's diese Wörter, ne? Arrependei-vos e converte-vos. Weil ja auf Portugiesisch Arrependei-vos hat ja viel damit zu tun, dass man bereut, dass man Fehler oder Sünden bereut. Deswegen bevorzuge ich, wenn ich irgendwo predige und voll will das Wort Buße benutzen, dann bevorzuge ich das Wort Reue. Versuche das Wort Buße zu meiden, weil das Wort Buße so allgemein ist, so verallgemein, so kann man sagen religiös quasi sozusagen. Und das Wort Reue ist so mehr, zeigt mehr, um was es geht, dass man erkennt, dass man was Böses getan hat und das bereut. Deswegen, und auch diese anderen Punkte hier, ne, wirklich an Gott vertrauen, wirklich Gott glauben, wirklich sich mit ihm versöhnen, das ist ja die Vollkommenheit der Buße. Weil ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die mitten auf der Buße den Prozess abgebrochen haben zu einem Umweg. Es gibt solche Menschen, die erkennen, dass sie Sünder sind, die erkennen, die haben eine Evangelisation gehört und dann haben die erkannt, ich bin ein Sünder. Die haben das erkannt, die haben das begriffen, aber anstatt dann den Prozess zu vervollständigen und sagen, was wäre dann die Vervollständigung dieses Prozesses? Wäre zu sagen, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin. Was muss ich dann tun? Zu Gott gehen und Vergebung bitten. Das wäre ja die Vervollständigung. Aber es gibt Leute, die dann Umweg machen oder der einen, wie kann man sagen, eine Abzweigung vom Weg nehmen und die sagen, ich habe erkannt, dass ich bis heute viel Unsinn gemacht habe, viele Sachen getan habe, die Gott nicht gefallen hat, was werde ich jetzt machen? Ich werde diese Sachen meiden. Ab heute werde ich nicht mehr sündigen. Und das heißt, diese Menschen werden dann gesetzlich. Die sagen, jetzt lese ich mal die Bibel und schaue, was ich nicht tun darf. Und das tue ich dann nicht mehr und fertig. Ne? Das heißt, eine Selbstrechtfertigung, Selbstgerechtfertigung. Denn ich werde aus meiner Kraft ein guter Mensch werden. Und das geht nicht. Das heißt, wir können ja nur uns Gott versöhnen durch, dass wir um Vergebung bitten, dass wir zu ihm gehen und sagen, vergib mir und verändere mir. Aber wir können nicht sagen, Gott, weißt du was, okay, bitte vergib mir, was ich bis heute gemacht habe, aber ab heute kein Problem, ich nehme mir das vor, ich werde nicht mehr sündigen und so. Ich streng mich total an, hundertprozentig gehorsam zu sein. Und das ist ja nicht das Ziel Gottes, aus uns gesetzliche Menschen zu machen. Okay, wir sollen die Sünde hassen, sie meiden und so und schaffen es auch sehr oft. Ne? Ansonsten werde auch die Bibel nicht sagen, ich schreibe, Johannes hat geschrieben, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht mehr sündigt. Ne? Das heißt, es würde dann nicht stehen, damit ihr nicht mehr sündigt. Das heißt, wir können, ich sage so, meistens auch die Sünde meiden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht, weil wir gesetzlich sind, sondern weil wir Gott folgen, weil er uns leitet. Und dann steht es auch ja in 1. Johannesbrief. Aber wenn wir sündigen, haben wir einen Anwalt. Weil wir immer ja etwas tun werden, unbeabsichtigt. Aber dann müssen wir uns auch nicht verrückt machen und denken, no, so jetzt ist Ende, jetzt bin ich verloren, weil ich ja, ne, diesen Ziel nicht erreicht habe, hundertprozentig nicht mehr sündigen. Ne? Deswegen, das sind zwei Wege. Der Weg Gottes ist der Weg, wo wir um Vergebung bitten und dann mit uns versöhnt. Ja, weil wenn er uns vergibt, dann wäscht er uns hundertprozentig rein von Sünde und dann kann er auch vereint werden mit uns. Er kann sich mit uns vereinen, uns den Heiligen Geist schenken. Ja, deswegen wollte ich das hier einfach betonen, das mit der Buße, mit der Umkehr, mit der Reue, ne, dass es ja mehr ist, als nur traurig auf den Boden zu gucken. Und die viele Israeliten damals haben sowas gedacht. Die haben gedacht, ja okay, wir sollen Buße tun, okay, ne, was machen wir hier? Wir bringen ein Opfer hier, wir machen hier eine Zeremonie, ein Ritual im Tempel und gucken traurig auf den Boden und am nächsten Tag geht das Leben weiter wie vorher. Und hier will Hosea zeigen, dass es so nicht geht. Das ist nicht die Bedeutung von Buße. Hier die vorletzte Überschrift von Hosea, messianische Vorhersagung. Auch Hosea prophezeite über den Messias. Er vorhersagte seine Auferstehung nach 3 Tagen, Hosea 6,2. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Hosea 6,2. Herr Jesus ist auch verstanden, damit wir auch verstehen können. Und er hat das, ja, am 3. Tag hat er das gemacht, ist auch verstanden. Das ist wieder so eine messianische Prophezeiung, wie auch vorher das mit dem König David und so weiter. Die Propheten, die haben so viele messianische Prophezeiungen, das heißt Prophezeiung über Jesus, den Messias. Und die letzte Überschrift über den Prophet Hosea, unbequem. Ich habe bei allen Propheten schreibe ich immer so eine Überschrift, unbequem, um das zu betonen. Die Propheten, ja, die haben ja dem Volk immer Sachen gesagt, die das Volk nicht hören wollte, nicht mochte. Und auch, ne, Hosea. Man merkt, wie die Lage sich zuspitzt. In kurzer Zeit würden die Assyrer das Land erobern. Der Prophet sieht es voraus, ruft das Volk zur Umkehr, aber ohne Erfolg. Hosea 13,9. Das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Hosea 13,9. Ja, der Prophet, er hat diese Prophezeiung, erst diese Offenbarung bekommen. Das heißt, die Propheten, die bekommen viele Offenbarungen über die Zukunft. Und Hosea wusste das, dass das geschehen würde. Und deswegen sagt er solche Sachen. Das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Ja, das ist das Problem. Später sind die Assyrer gekommen und haben das Land erobert. Und viele haben gedacht, die Assyrer haben das Land erobert. Aber hier Hosea hat schon gezeigt, nein, es geht nicht um die Assyrer. Die Assyrer, die konnten nur das Land erobern, weil Gott Israel ausgeliefert hat, weil Gott es erlaubt hat. Ansonsten könnten die Assyrer das nicht machen. Und das Problem ist, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Das ist das Problem von Israel. Nicht die Assyrer, sondern die Einstellung Gott gegenüber. Gut, jetzt haben wir noch den Prophet Micha. Micha hat auch gearbeitet, während einige Könige regiert haben, Jotham, Ahas und Hiskia, zwischen 740 und 690 vor Christus. Er fing an, einige Jahre vor Samarias Fallen. Obwohl er in Juda wirkte, hatte er auch ein paar Worte für Samaria übrig. Micha 1,6, darum will ich Samaria zu einem Steinhaufen im Feld machen und zu einer Pflanzstätte für Weinberge und ich will seine Steine ins Tal hinunterwerfen und seine Grundfesten bloßlegen. Micha 1,6. Aber er predigt auch gegen Juda. Seine Botschaft war an allen adressiert. Das ganze Volk, Obrigkeiten, Richter, Priester und sogar Propheten. Allen wirft er vor, geldgierig und profan zu sein. Jetzt lese ich Micha 3,8 bis 12. Ein langer Text, aber der wieder ja alles ja ganz schön zusammenfasst. Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung zu verkünden und Israel seine Sünde. Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut und jede gerechte Sache verkehrt, die ihr Zion mit Blutschuld baut und Jerusalem mit Frevel, seine Häupter sprechen Recht und Geschenke und seine Priester lehren um Lohn und seine Propheten wahrsagen um Geld. Und dabei stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr in unserer Mitte? Es kann uns kein Unheil begegnen. Darum soll um euretwillen Zion wie ein Feld gepflügt werden und Jerusalem soll zu einem Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Micha 3, 8 bis 12. Ja, das heißt, diese Wörter hat der Micha prophezeit ungefähr in der Zeit, wo er in Samaria gefallen ist, wo das südliche Land noch lange nicht, sagen wir so, ins Visier genommen wurde. Ich verweise immer auf diese Tafel, auf diese Tabelle, wo ja babylonische Gefangenschaft 587, die war ja 100, ne, circa 140 Jahre später als Samaria und schon prophezeit der Prophet Micha, dass das geschehen wird. Gott ist vor Gericht gezogen gegen sein Volk, weil es seinen Bund vergessen hat. Durch gelebte Demut, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit wird der Mensch Gott gefällig. Micha hat das Volk ermahnt wegen der Sünde und ihre Folgen und die Forderungen Gottes zusammengefasst. Micha 6,8, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Micha 6,8. Man sieht das auch im Reich, im südlichen Reich, schon viel, auch ganz, ganz viel Götzendienst war. Ja, warum war im südlichen Teil weniger Götzendienst als im nördlichen Teil? Das habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber wiederholen ist ja nicht schlecht, ganz schnell, weil die nördlichen Könige wollten hindern, dass die Menschen nach Jerusalem pilgern. Deswegen haben die im nördlichen Reich hier ihre Götter aufgestellt und gesagt, wir haben doch unsere Götter, warum pilgert ihr nach Jerusalem und so. Und deswegen war der Götzendienst im nördlichen Reich viel, viel stärker als im südlichen Reich. Im südlichen Reich durften die Menschen nach Jerusalem pilgern, das war ihre Hauptstadt. Aber interessanterweise hat das auch nicht funktioniert. Wenn man könnte denken, okay, der südliche Rand hatte Jerusalem, hatte den Tempel, das Volk ja war quasi eingeladen, Gott anzubeten. Das Volk ja hatte ja die Religion von Jahwe als ihre offizielle Religion, als ihre Landesreligion. Das heißt, und trotzdem hat das Volk Götzendienst gemacht. Und da sieht man, dass wie der Mensch böse ist, wie der Mensch das Götzendienst immer sucht. Trotz der Tatsache, dass die ja, ich sage mal, Gott vor der Tür hatten, den Tempel vor der Tür hatten und trotzdem haben sie da eine geistliche Hurerei getrieben. Das heißt, die haben ja Gott angebetet am Sonntag oder am Sabbat und in der Woche ihre zu Hause ihre Götzen und so weiter. Das war sehr schlimm, aber es zeigt uns, wie der Mensch so ist. Micha warnt gegen falsche Religiosität. Die verkehrte Religion war so einflussreich, dass nur das Gericht Gottes sein Volk noch retten konnte. Bevor die Gnade geoffenbart werden konnte, musste der Götzendienst und die Korruption entwurzelt werden. Micha 5, 11 und folgender. Ich will auch die Zaubermittel aus deiner Hand ausrotten und du sollst keine Zeichendeuter mehr haben. Auch deine Bilder und deine Bildsäulen will ich aus deiner Mitte vertilgen, dass du das Werk deiner Hände nicht mehr anbeten sollst. Micha 5, 11 und folgender. Ganz klar, Zauberei, ne? Zeichendeuter, ne, diese Zeichendeuter, was ist ein Zeichendeuter? Ja, so eine Art Zauberer oder so eine Art, wie kann man sagen, heute wird man sagen Kartenleger oder sowas, ne? Und auch hier diese Bilder und deine Bildsäulen will ich aus deiner Mitte vertilgen. Bilder, das heißt, die Menschen haben hier Bilder verehrt. Und interessant, dass es ja bis heute weitergeht. Bis heute gibt es ja viele Religionen, die ihre Bilder verehren. Ganz, ganz viele Religionen sogar. Und sogar, ne, hier die katholische Kirche in Brasilien sehr stark. Die katholische Kirche in Brasilien hat hunderte Statuen von allen möglichen Heiligen in jeder Kirche. In Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Die katholischen Kirchen haben ja meistens hier in die katholischen Kirche, wo ich mal da reingegangen bin, um zu gucken, wie das ja von innen aussieht, haben da Statue von Maria oder von Josef oder so, 1, 2, 3 vielleicht. Ne? Aber dazu war ich schon in Landeskirchen, die Bilder von Heiligen hatten, was ja ganz im Einklang mit der Lehre der Reformatoren ist. Ne? Augsburger Bekenntnis, da steht es, dass die Landeskirche auch die Heiligen gedenkt, Bilder von Heiligen. Und das war schon damals so und Gott hat ja sehr stark gegen solche Bilder gewittert durch den Propheten und die Menschen machen das weiter und weiter, ne? 3000 Jahre, ja, weil Micha hier 750 vor Christus gearbeitet hat, das heißt 750 plus 2020 sind dann, ne, fast 3000 Jahre später machen die Menschen das immer weiter. Vorhersagungen. Micha hat viele wichtige Vorhersagungen gemacht. Er sah das Kommen des Messias, ähnlich wie Jesaja 2, 1 bis 4. Mehr als 700 Jahre vor Christus hat er das Geburtsort Jesu vorhergesehen. Hab mich schon gewundert. Hab mich schon gefragt, aber ich habe es falsch gelesen. Das Geburtsort Jesu vorhergesehen und sein ewiges Leben. Hier Micha 5, 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Tausendschaften von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, 1. Ich habe hier zwei Wörter oder zwei Teile dieses Verses ja unterstrichen. Bethlehem, ganz wichtiges Wort, es zeigt, wo Jesus zur Welt kommen würde, aber wer sollte zur Welt kommen? Der von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt, dass der in Bethlehem zur Welt kommt, ihn gibt es schon seit den Tagen der Ewigkeit. Micha hat das prophezeit, ne, mehr als 700 Jahre vor Christus. Das ist ja wieder so, ne, so eine Wow-Sache bei den Propheten, dass die, ne, so viele Jahre im Voraus, das hatte ich auch schon letzte Woche erwähnt, und weil ja diese Zeitspanne, wer könnte heute vorhersagen, was in 700 Jahren passieren wird? Ne, wenn, ne, die Leute schaffen es nicht einmal vorherzusagen, was in 6 Monate geschehen wird, geschweige 700 Jahre. Das, so sehen wir, dass diese Prophezeiungen göttlich waren, total von Gott waren. Weil nur Gott kann ja 700 Jahre im Voraus sehen, was geschehen wird. Und nicht nur, dass Jesus zur Welt gekommen ist, aber in dieser Botschaft steht auch, wer er ist. Ja, weil ja viele zweifeln, dass Jesus der Sohn Gottes ist oder dass Jesus Gott ist oder dass Jesus präexistent ist oder dass Jesus ewig, dass es ihm schon ewig gibt oder solche Sachen. Aber hier steht es, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Hier steht es, der in Bethlehem zur Welt kommt. Das heißt, Jesus ist ewig. Wenn Jesus sagt, bevor Moses lebte, da war ich schon. Ne? Und das hat er ja nicht erfunden, dieser Satz, sondern Micha hat es schon prophezeit, dass Jesus schon ewig existiert. Ja, auch Micha, wir hatten schon gesehen, dass Hosea diese zwischentestamentlichen Zeit prophezeit hat, diese prophetische Stille, aber auch der Prophet Micha hat das prophezeit, Micha 3,6. Darum wird Nacht über euch kommen, ohne Gesichte und Finsternis, dass ihr nicht wahrsagen könnt. Und die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen dunkel werden. Micha 3,6. Total, ne? Mehrmals sagte das Gleiche. Darum wird die Nacht über euch kommen, ohne Gesichte. Weil Gesichte ist doch das Wort, was man benutzt, um beschreiben, was ja die Propheten sehen. Gesichte. Die Propheten sehen Gesichte. Das ist ja die Art, wie die Propheten ihre Prophezeiungen bekommen. Er prophezeit, darum wird die Nacht über euch kommen. Wird die Nacht über euch kommen. Er prophezeit etwas in seiner Zukunft. Wie gesagt, er lebte hier mehr als 700 Jahre vor Christus. Und diese prophetische Stille, die war zwischen 400 oder 420 vor Christus bis 30 nach Christus. Das heißt, bis Johannes der Täufer. Das heißt, 450 Jahre ungefähr war diese prophetische Stille, diese zwischentestamentlichen Zeit. Und das hat auch Micha prophezeit, ganz klar, zweimal in diesem Vers hier oder dreimal sogar, weil hier, und die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen, das heißt über die Propheten, dunkel werden. Das heißt, die Propheten würden ja keine Gesichter mehr sehen, die würden nur Dunkelheit noch sehen, die würden nichts mehr sehen, könnten nicht mehr arbeiten. Das heißt, Propheten wird es nicht mehr geben in einer bestimmten Zeit, wie hier Micha prophezeit. Deswegen ist ja auch diese zwischentestamentliche Zeit für uns so wichtig, weil die ist ja eine Erfüllung einer Prophezeiung. Und es gibt ja Leute, die ja ein paar Bücher zwischen die Testamente einfügen, quasi diese Lücke zu füllen, diese sogenannte Apokryphen. Und das ist ja eine Lästerung, weil das annulliert diese Prophezeiung. Wenn jemand sagt, es gab doch Propheten zwischen den Testamenten, dann bedeutet das, dass es die prophetischen Stille nicht gab. Ja, und wenn die prophetischen Stille nicht gab, dann hat auch der Prophet Micha gelogen. Ja, und deswegen ist wichtig, dass ja die Bibel so ist, wie die ist, mit den 66 Büchern, wo ja zwischen Maleachi und Matthäus 450 Jahre Stille, prophetische Stille liegt. Noch ein paar Prophezeiungen, die Micha gemacht hat. Er sagt vorher, dass die Sünde der Nation offenbart würde, Jerusalem zerstört und unter anderen Völkern zerstreut. Sehr interessant, ja, weil diese jüdische Diaspora, das ist, ja, wir wissen, dass nach Jesus wurde 70 Jahre, im Jahr 70 nach Christus, das heißt circa etwas weniger als 40 Jahre, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, wurde Jerusalem zerstört und die Juden wurden zerstreut auf der ganzen Welt. Das heißt, Micha hat hier etwas prophezeit, was ja fast 800 Jahre nach seinem Leben geschehen ist, in Erfüllung gegangen ist, diese Diaspora, dass die Juden ja auf der ganzen Welt zerstreut sind. Und Micha hat auch prophezeit am Ende der Tage. Dieses Ende der Tage ist die Zeit seit Pfingsten bis zur Endzeit. Er hat prophezeit, dass der Glaube an Gott weltweit verbreitet werden wird und Jerusalem wiederhergestellt. Ja, und das ist ja auch geschehen. Das heißt, Jesus ist gekommen, seine Jünger sind durch die Welt gezogen und sein Evangelium, der Glaube an Gott, verbreitet über die ganze Welt, was ja nicht selbstverständlich ist, weil die Juden, die haben ja immer ihr Glauben nur für sich behalten. Und auch ja die Juden in der Diaspora, die verbreiten auch ihr Glauben auch nicht. Das heißt, die Juden, die machen keine Evangelisation. Das heißt, die laden die Menschen nicht ein, Jude zu werden. Die Juden, die sind sehr so für sich. Die denken, wir sind das auserwählte Volk. Halleluja, dass wir gerettet sind. Na, so denken sie. Ne? Aber laden ja nicht andere Menschen ein, um Jude zu werden. Aber was ja Hosea prophezeit hat, dass das Evangelium sich auf der ganzen Welt verbreiten wird, das heißt unter allen Menschen. Deswegen ist das ja nicht selbstverständlich. Deswegen musste hier Pfingsten geschehen. Pfingsten, durch Pfingsten hat sich das Evangelium über die Welt verbreitet, durch die Kraft, die auf die Jünger gekommen ist, Zeuge zu sein in Jerusalem, in Samaria, Galiläa und bis auf das Ende der Erde. Und auch hier die letzte Vorhersagung vom tausendjährigen Reich. Die Waffen werden zu Landwirtschaftswerkzeuge. Micha 4, Vers 3. Das Volk Gottes wird für immer ausschließlich den Namen Gottes verehren. Micha 4, Vers 5. Ja, dieser tausendjährige Reich ist noch nicht gekommen, aber wir wissen ja auch durch das Buch Offenbarung und auch in ganz viele andere Stellen, auch des Alten Testaments, dass es ja ihm geben wird, dass Jesus 1000 Jahre über die Welt regieren wird und wo Frieden herrschen wird. Und das Volk Gottes wird für immer ausschließlich den Namen Gottes verehren. 4,4,5. Das erinnert mich die letzte Zeitspanne aller Zeiten, die es geben wird. Und die kennen sehr, sehr wenige. Sehr, sehr wenige Menschen wissen, was die letzte Zeitspanne ist, die Bibel nennt. Wie die heißt. Und die heißt das Reich des Vaters. Nachdem Jesus die 1000 Jahre regieren wird, wird er dem Reich im Vater übergeben. Es gibt wenige Leute, die das, ich sage mal so, realisiert haben. Jesus wird dem Vater das Reich übergeben und dann wird der Vater regieren. Das ist ja die letzte Zeitspanne, die in der Bibel genannt wird. Das heißt, das Reich des Vaters. Interessant, dass ja im Vater unser heißt, dein Reich komme. Vater unser, dein Reich komme. Und viele wissen nicht, um was es geht. Es geht, denke ich mal, um diese Zeitspanne, die letzte, die Bibel nennt. Okay, wir wissen nicht, ob es ja noch andere Zeitspannen geben wird. Keine Ahnung. Aber die letzte, die Bibel nennt, ist diese. Nach den 1000 Jahre, wo Jesus regieren wird, übergibt Jesus dem Vater den Thron und dann wird der Vater regieren. Das ist ja mehr eine Bemerkung am Rande, aber dieser Vers Micha 4,5 hat mich verleiht, das zu kommentieren, weil da steht, das Volk Gottes wird für immer ausschließlich den Namen Gottes verehren, was ja quasi ja direkt zwei Verse nach der anderen Prophezeiung über den 1000-jährigen Reich. Ne? Das ist ja verknüpft, 1000-jährige Reich, zwei Verse danach, dass das Volk Gottes den Namen Gottes verehren wird. Nur den Namen Gottes, für immer. Und dieser Reich des Vaters, so scheint es, wird dann auch für immer sein. Der letzte, was die Bibel nennt und ne, wahrscheinlich dann auch für immer, weil es ja auch niemand über den Vater gibt, wo der Vater seinen Reich übergeben könnte. Ne? Das heißt, der Sohn hat dem Vater das Reich übergeben, aber der Vater übergibt das Reich niemand, weil er schon Gott ist. Halleluja. Ich lese mal die 4 Fragen, die wir gleich besprechen werden. In welche Reiche prophezeien Hosea und Micha? Nummer 2. Gott hat das Volk Israel mit Hoseas Frau verglichen. Welcher ist der Zusammenhang? Frage Nummer 3. Die 7 Aspekte einer wahren Bekehrung, Buße und Reue nennen und besprechen. Und Frage Nummer 4. Was hat Micha alle Schichten vom Volk Gottes vorgeworfen? Halleluja. Amen.